Ich heiße Martin Zinkler, ich bin Psychiater und Psychotherapeut und leite die psychiatrische Abteilung am Klinikum Heidenheim in Baden-Württemberg auf der Ostalb. Und ich glaube, der Hintergrund dieses Gesprächs ist, dass wir über das Buch sprechen, was gerade erschienen ist.
Sie haben ja gemeinsam mit Margret Osterfeld und Klaus Laupichler gerade ein Buch herausgebracht, das Buch Prävention von Zwangsmaßnahmen. Wobei zu Klaus Laupichler wir ja sagen müssen, dass er leider verstorben ist in der Zeit, in der das Buch entstanden ist.
Genau, wir hatten zusammen die Autoren ausgewählt, also Laupichler und ich. Und unser Ziel war, dass es ein Buch ist, was zu gleichen Teilen von sogenannten Fachleuten und Leuten, die damit selbst Erfahrung haben, also als Psychiatrieerfahrene oder als Angehörige oder auch als Bürgerhelfer, dass wir da das Buch zusammen machen und damit das eben nicht nur ein Fachbuch ist, sondern ein Fachbuch, das dadurch mehr Gewicht bekommt, dass alle, die damit zu tun haben, zu Wort kommen.
Zum Thema Zwangsbehandlung, Zwangsmaßnahmen haben Sie sich ja schon des Öfteren geäußert. Bekannt ist ein offener Brief damals an die Justizministerin, als die derzeitige Gesetzgebung gerade noch in der Mache war. Also Sie hatten in Ihrer Klinik nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil 2011 sich entschieden, keine Zwangsmaßnahmen oder möglichst keine Zwangsmaßnahmen mehr einzusetzen.
Wir hatten 2011 das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Zwangsbehandlung in Baden-Württemberg und hatten schon vorher nur noch ganz wenige medikamentöse Zwangsbehandlungen und danach haben wir dann 5 Jahre lang gar keine mehr durchgeführt. Jetzt gerade findet wieder eine medikamentöse Zwangsbehandlung statt hier in Heidenheim. Also 5 Jahre ging es ohne. Jetzt haben wir uns entschieden, dass wir eine machen. Und dann ist ja über dieses Verbot der Zwangsmaßnahmen, was so knapp 2 Jahre ging, Anfang 2013 gab es ja dann wieder die neue Gesetzgebung, sodass die Zwangsbehandlung wieder im Rahmen vom Betreuungsgesetz durchgeführt werden konnte. Und wir haben da ganz interessante Erfahrungen gemacht, denn wir haben dadurch keine Probleme bekommen. Es gibt aber andere Kliniken, die schon Probleme bekommen haben, die gesagt haben, dass es, wenn man die medikamentöse Zwangsbehandlung nicht mehr hat, dass es dann mehr Probleme gibt mit anderen Zwangsmaßnahmen und mit Gewalt auf den psychiatrischen Stationen.
Also soweit ich die Diskussion verfolgt habe, ist das doch vor allem eine Frage der Haltung.
Das ist sicher eine Frage der Haltung, aber auch eine Frage, wie viel Erfahrung wir damit haben, auf Patienten einzugehen, dass wir was verstehen, was vielleicht nicht ohne weiteres verständlich ist, dass wir besser kommunizieren lernen, dass wir besser verstehen lernen, besser auf Bedürfnisse von Patienten eingehen und darüber geht es in diesem Buch. Also welche Alternativen gibt es zu Zwangsmaßnahmen, wie kann man Zwangsmaßnahmen verhindern und welche therapeutischen Fähigkeiten, aber auch Haltungen braucht es, um eben ohne Zwangsbehandlung und ohne Zwangsmaßnahmen auszukommen.
Natürlich bin ich jetzt neugierig geworden, was den derzeitigen Fall der Zwangsbehandlung in Heidenheim angeht. Also aus welchem Grund sehen Sie sich gezwungen oder haben Sie sich entschieden, derartige Maßnahmen wieder einzuführen oder durchzuführen?
Ja, jetzt muss ich da so ein bisschen, ich kann die Sache jetzt nicht genau so beschreiben, damit das nicht mit der ärztlichen Schweigepflicht einhergeht, also ein Problem gibt. Aber ich sag mal so, der Patient hat eine schwere körperliche Erkrankung und lässt sich die körperliche Erkrankung nicht behandeln, weil er auch an der Psychose leidet. Und er im Rahmen der Psychose sagt, nee, ich habe diese körperliche Erkrankung gar nicht. Mhm. Und diese körperliche Erkrankung, die würde zum Tode führen, wenn die nicht behandelt wird.
Und das heißt, jetzt wird nicht nur diese körperliche Erkrankung, sondern auch der Zustand, den Sie Psychose nennen, zwangsbehandelt.
Ja, das stimmt so nicht ganz. Also es wird die körperliche Erkrankung behandelt und es wird ein angstlösendes Medikament gegeben, gegen den Willen des Patienten, um wieder irgendeine Art von vertrauensvoller Beziehung herzustellen, indem man auch die körperliche Erkrankung wieder besprechen kann.
Wenn ich jetzt angstlösendes Medikament höre, da fallen mir auch Benzodiazepine ein.
Genau so ist es.
Also das heißt, auch hier verzichten Sie auf die doch höchst umstrittenen Neuroleptika.
Ja, das war, weil das das mildere Mittel ist. Also weil es geht ja immer, also immer bei Zwangsmaßnahmen und Zwangsbehandlung geht es um Vertrauen. Und unsere Haltung war die, dass wir versuchen wollen, mit den milderen Mitteln, eben der Gabe von dem Benzodiazepin, die Situation so weit zu entspannen, dass wir auch die körperliche, auch über die Behandlung der körperlichen Erkrankung wieder sprechen können. Das war nicht mehr möglich. Das haben wir dem der Betreuerin und dem Amtsgericht so vorgeschlagen und die haben das dann auch genehmigt.
Zurück zu dem Anlass unseres Gesprächs, das Buch Prävention von Zwangsmaßnahmen, das ist im Psychiatrieverlag herausgekommen und man kann sagen, es wurde trialogisch geschrieben.
Ja.
Da tauchen auch verschiedene Grundhaltungen auf in diesem Buch, kann man so sagen. Mhm. Was ich mich frage, also wir sind jetzt ja 40 Jahre nach der Psychiatrie-Enquete, die angeblich einen Fortschritt in der Psychiatrie eingeläutet haben soll. Warum ist denn heutzutage ein derartiges Buch noch so notwendig?
Naja, die Zwangsmaßnahmen sind ja in den letzten Jahren nicht weniger geworden, sondern zum Beispiel was die Unterbringung betrifft, also sind es mehr geworden, auch die Unterbringung eines Patienten gegen sein Willen in der Psychiatrie ist eine Zwangsmaßnahme. Dann ist es so, dass das immer noch ein graues Feld ist, nur wenige Kliniken sagen, welche Zwangsmaßnahmen und wie häufig diese angewendet werden. Gerade jetzt in Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, was ein Register von Zwangsmaßnahmen jetzt verpflichtend eingeführt hat. Und die anderen Bundesländer machen das noch nicht oder werden es vielleicht machen. Und wir wissen aber, dass in allen psychiatrischen Kliniken Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden. Und wir wissen, wie unterschiedlich häufig das in den Kliniken ist. Da gibt es Kliniken, da betrifft das 10% der Patienten und es gibt Kliniken, da betrifft das weniger als 1% der Patienten. Und das liegt ja nicht daran, dass die Patienten in Herne weniger krank sind als die in Frankfurt am Main, sondern das hat damit zu tun, dass die Kliniken da unterschiedlich gut sind im Umgang, im Verstehen mit psychisch Kranken. Und deswegen haben wir eben alles zusammengetragen, was wir über das Thema im deutschen Sprachraum finden konnten. Auch Pflegewissenschaften sind dabei. Und so das Herzstück des Buches ist ein Kapitel von Volkmar Aderholt über die Netzwerkgespräche im offenen Dialog, also das finnische Modell der bedürfnisangepassten Behandlung, die das zumindest nach meinem Eindruck, die da inzwischen am weitesten sind, wenn es darum geht, Leute zu verstehen, die jetzt für ihre Umgebung zunächst mal weniger verständlich oder unverstanden geworden sind und dass es dann über Missverständnisse und dann zu Zwangsgewalt kommt.
Im Zusammenhang mit der Gewalt- und Zwangsdebatte 2012 und 2013 sind ja auch Zahlen an die Öffentlichkeit gekommen, dass auch die Einweisungsraten zum Teil sehr, sehr stark voneinander abweichen. Also in Bayern wird man 10-mal so oft eingewiesen wie in Thüringen.
Genau, das hat ja nichts mit dem Patienten zu tun, sondern das hat alles damit zu tun, wie das ganze psychosoziale Versorgungsnetz aufgestellt ist, wie die Kliniken sich dazu stellen, wie die Betreuer und die Richter dazu sich stellen. Und das hat ja schon zum Teil so einen Law-and-Order-Aspekt. Jedenfalls kann man sich diesen Eindruck nicht verwehren.
Die Ordnungsfunktion der Psychiatrie sozusagen. Das war ja schon seit die Psychiatrie existiert ja eine ihrer Aufgaben.
Ja, so ist es. Ich finde auch gar nicht, dass man diese Funktion auch so einfach über Bord werfen sollte. Aber die Aufgabe der Psychiatrie ist nicht primär Law and Order, sondern ist natürlich primär, gehört zur Medizin und ist natürlich Behandlung, Pflege und dass man sich um die Patienten kümmert. Und deswegen muss es das Ziel sein, dass man Zwang und Gewalt minimiert. Und man sieht ja auch, wie weit da einzelne Kliniken schon sind. Oder man sieht auch, wie weit viele Kliniken davon entfernt sind, das Ziel zu erreichen. Und die Unterschiede sind so groß, dass es sich lohnt, finden wir, also die Autoren und die Herausgeber, da das aktuelle Wissen da zusammenzutragen. Und das kann eben nicht nur Fachwissen sein, da müssen Psychiatrieerfahrene und Angehörige da an der Wissenschaft beteiligt werden. Und deswegen haben wir das Buch gemacht.
Der Punkt Krankheit ist ja umstritten. Also in den 60er Jahren hat Thomas Sass ein Buch rausgebracht, Mythos Geisteskrankheit. Es gibt heute auch Professionelle, die das Konzept der psychischen Erkrankungen eher in Frage stellen. Die Mehrheit hält sich daran, man kann ja auch darüber abrechnen. Aber welchen Sinn hat es, eine Krankheitseinsicht medikamentös herbeizuführen?
Gar keinen. Also das, ich finde das auch ein völlig verkehrter Ansatz. Sondern jetzt so, natürlich kann man psychische Erkrankungen, da ist tatsächlich umstritten. Das Konzept, gibt es das überhaupt? Also so meine Haltung dazu momentan ist, dass psychische Erkrankungen soziale Konstrukte sind. Also ist was wir als Gesellschaft sagen, ja, also es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die sagen, ja, das gibt es, auch ein ganzes soziales Sicherungssystem arbeitet mit dem Konstrukt psychischer Erkrankungen. Selbst die Weltgesundheitsorganisation ist da vorsichtiger und sagt psychische Störungen, weil die sagen, was die Erkrankung selbst ist ja gar nicht so richtig festzustellen, aber was man sehen kann, dass zum Beispiel die Kommunikation gestört ist. Und auch Kommunikation ist ja immer was Soziales und das heißt, wenn Kommunikation zwischen einem Menschen und den Menschen, mit denen er es zu tun hat, gestört ist, dann liegt das ja nicht an den Menschen selbst, sondern hat das was mit beiden Teilen, mit allen Beteiligten zu tun, deswegen soziales Konstrukt. Und insofern ist es auch völlig unsinnig, da die Behandlung mit der Krankheitseinsicht zu beginnen, sondern Behandlung beginnt damit, dass man sich aufeinander einlässt, dass man versucht, dort, wo Kommunikation schwierig geworden ist, wieder eine Kommunikation herzustellen, dass man gemeinsam darauf achtet, dass nichts Schlimmes passiert, also dass niemand zu Schaden kommt, sei es durch Suizid, sei es durch Gewalt gegen andere, sei es durch institutionelle Gewalt, also von Seiten des Krankenhauses. Das heißt, was da von uns gefordert ist, ist ein besonders achtsamer Umgang miteinander, in dem zunächst mal niemand zu Schaden kommt und dem man gemeinsam dann eben danach schaut, was ist hier eigentlich gerade los.
Ja, also was ist hier eigentlich gerade los, ist ja auch eine zentrale Frage bei dem Open Dialog Modell, offener Dialog, Netzwerkgespräche. Das ist aber sehr, sehr weit weg von der derzeitigen Praxis hier in Deutschland.
Das ist ganz weit weg und genau deshalb haben wir das in die Mitte des Buchs gestellt.
Warum sperren sich denn die deutschen Psychiatrien und auch die Psychiatervereinigung so dermaßen gegen die Anpassung an neuere Erkenntnisse?
Ich glaube, es ist so, dass Menschen zunächst mal dazu neigen, das, was sie tun, zu rechtfertigen. Also wir haben ja alle, jeder, der so seinen Beruf macht, tut diesen Beruf ja nicht nur, weil er damit Geld verdienen möchte, sondern die meisten Menschen schon auch, und jetzt in den Hessen-Berufen sowieso, weil man ja da einen bestimmten Sinn dahinter sieht. So, und jetzt wenn das so wie in der Psychiatrie ist, dass dass die Ausübung des Berufs ständig mit Zwangsmaßnahmen einhergeht, was für die stationäre Psychiatrie in Deutschland gibt, das ist ein alltägliches Phänomen, Zwangsmaßnahmen, dann entstehen ja ständig Brüche in dieser Selbstauffassung, denn man ist ja nicht Arzt geworden oder Psychologe, um Leuten weh zu tun, sondern man ist Arzt und Psychologe geworden, um Leuten was Gutes zu tun. Und mit diesen Brüchen muss man irgendwie umgehen. Und Menschen neigen, glaube ich, dazu, das, was sie tun, zu rechtfertigen. Entweder dadurch, dass man sagt, naja, ist immer schon so gewesen, oder das hat einen bestimmten Grund und anders geht es nicht, ist es alternativlos. Und deshalb, glaube ich, ist es schwierig zu denken, dass es auch anders geht, denn das würde ja dann bedeuten, hey, ich habe da in der Vergangenheit was nicht ganz optimal gelöst. Das heißt, da gibt es eine Art Rechtfertigungsdruck, der offensichtlich die Offenheit gegenüber Alternativen, erschwert, wenn nicht gar blockiert. Das ist so meine Erfahrung, wenn ich mit Kollegen über das Thema spreche, die geraten schnell in eine defensive Haltung. Also die wollen dann rechtfertigen, das, was sie tun. Dabei, mir geht es gar nicht darum, irgendwas zu verurteilen oder zu rechtfertigen, sondern mir geht es darum, zu gucken, wie kann man weniger davon bekommen.
Wenn ich die Zahlen mir anschaue, die ich in den letzten Jahren gehört habe, und die sind wohl doch auch belegt, also da gibt es Schätzungen, die von ungefähr 10.000 Toten im Zusammenhang mit psychiatrischer Behandlung pro Jahr in Deutschland ausgehen. Hochgerechnet von der letzten Statistik, die im Jahre 1998 in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht wurde. Danach wurde das nicht mehr veröffentlicht. Also eine Todesfallstatistik wäre doch eigentlich mal ganz dringend notwendig. Also wenn wir sagen, die Psychiatrie schützt die Menschen vor Suizid, die Psychiatrie verhindert Schlimmeres, dann müsste man sich das doch mal wirklich anschauen. Wie sieht das denn aus? Wie viele Menschen bringen sich denn vor, statt, nach, während der Behandlung um? Wie viele Menschen sterben im Verlauf einer Behandlung an den sogenannten Nebenwirkungen und so weiter?
Genau, in England gibt es das. Da gibt es die sogenannte National Confidential Inquiry into Suicide and Homicides, also Suizide und Tötungen bei Menschen, die irgendwas mit der Psychiatrie zu tun hatten. Und das gibt es in Deutschland nicht. Und das war ein weiterer grauer Bereich, ist ja der, dass wenn jemand, der 30 Jahre lang Psychopharmaka genommen hat, an einem Herzinfarkt stirbt, dann wird das natürlich als natürliche Todesursache gewertet. Dass aber die Behandlung, also mit Neuroleptika, dazu beigetragen hat, wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass dieser Mensch früher gestorben ist, als er es ohne diese Behandlung gewesen wäre, erscheint natürlich dann auch nicht in der Todesfallstatistik, weil da steht dann halt natürliche Todesursache durch Herzinfarkt. Ist auch nicht anders mit der Frage, ob dieser Mensch geraucht hat oder nicht. Natürlich hat das Rauchen dazu beigetragen, aber in der Todesfallstatistik steht dann nicht, dass das ein Raucher, also dass das ein Raucher ist, der gestorben ist, sondern es ist jemand, der im Herzinfarkt gestorben ist.
Naja, wir können statistisch sehen, dass Menschen in Langzeitbehandlung 25 bis 32 Jahre früher sterben. Im Durchschnitt.
Es gibt eine verkürzte Lebensdauer bei Menschen, die neuroleptisch behandelt werden, ja.
Nun heißt es ja, dass der Lebenswandel damit zu tun hat. Es gab dann Artikel in der Apothekenumschau, dass die Lebenszeitverkürzung auch deshalb so eklatant ist, weil Menschen mit psychiatrischer Diagnose von Somatikern nicht mehr ernst genommen werden. Dass also ein Krebs viel später behandelt wird. Kann man sagen, dass Psychiatriepatienten Menschen zweiter Klasse sind?
Sie bekommen sicher in vielen Fällen nicht die optimale Behandlung. Jetzt für körperliche Erkrankungen, das ist bekannt. Da gibt es auch gute Untersuchungen dazu. Die haben tatsächlich einen Nachteil, wenn es um die Behandlung von körperlichen Erkrankungen geht.
Das Buch, das Sie kürzlich mit herausgegeben haben, Prävention von Zwangsmaßnahmen, soll ein Baustein sein, um die psychiatrische Landschaft hier in Deutschland auch ein bisschen in Bewegung zu bringen. Kann ich das richtig verstehen?
Unbedingt.
Wenn wir von Psychiatrie sprechen, geht es ja auch oft um Geld. Also die breite Diskussion in der Öffentlichkeit, die jetzt kürzlich geführt wurde, da ging es um das Entgeltsystem PEP. Es geht um die Zuwendungen und Profite der Pharmaindustrie auch. Wir sehen, dass sehr, sehr viel Geld in der Psychiatrie vergraben wird, auch in Langzeitmaßnahmen, in Heimen, in dem ganzen sozialpsychiatrischen Bereich. Sind da nicht auch Geschäftsmodelle in Gefahr, wenn sich die Psychiatrie ändert?
Habe ich wenig Befürchtungen. Ich meine, das Geschäftsmodell der Psychopharmaka ist ja schon in Gefahr. Also es gibt ja überhaupt keine, also kaum mehr neue Psychopharmaka. Auch viele Konzerne haben sich aus dem Markt verabschiedet, weil sie sagen, da ist nichts mehr zu gewinnen, das wissenschaftlich, da kommt nichts mehr raus. Es gibt nur kaum mehr jemand, der Psychopharmaka beforscht. Die Kosten für die Krankenhäuser jetzt für Psychopharmaka sinken seit Jahren. Also damit wird nicht mehr viel Geld verdient. Der gesamte Bereich der Sozialpsychiatrie wächst ja gerade, so Einrichtungen der Sozialwiedereingliederung und auch der Heimbereich. Das ist nicht in Gefahr, dass es da weniger Nachfrage geben wird. Solange natürlich die Trennung zwischen ambulanter und stationärer Psychiatrie so strikt gehandhabt wird, wie das in Deutschland der Fall ist, wird es auch in beiden Teilen mehr Nachfrage geben, weil die nicht richtig zusammenarbeiten. Das ist ja in anderen Ländern viel besser gelöst, wo das nicht getrennt ist.
In Deutschland haben wir, was Zwangsbehandlung und Zwangsmaßnahmen angeht, eine etwas konfuse Gesetzeslage. Wir haben das Unterbringungsgesetz oder die Psych-KGs der verschiedenen Länder. Wir haben das Betreuungsrecht. Wir haben die forensische Psychiatrie. Und wir haben Grundgesetz, also Menschenrechte. Da geht es um Unverletzlichkeit des Körpers, um Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Also Zwangsmaßnahmen und Grundrechte, Menschenrechte widersprechen sich doch eigentlich. Warum ist es so schwer, die Menschenrechte über die Behandlerinteressen zu stellen? Könnten Sie mit einem Verbot von Zwangsbehandlung leben?
Ich könnte gut mit einer Situation leben, die keine Sondergesetze für psychisch Kranke bereithält. Habe ich auch damals gesagt, dass nach den Urteilen vom Bundesverfassungsgericht, dass man eigentlich keine neue Gesetzesgrundlage jetzt braucht. Es wird sicher Situationen geben, in denen das vermeintliche Interesse der Gesundheit dieser Person mit dem Interesse mit dem Respekt vor der Ablehnung von der Behandlung kollidiert. Das gibt es, solche Situationen. Aber braucht man dafür Sondergesetze? Nein. An sich gibt es ja schon einen Rahmen dafür, und das ist die UN-Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und klar ist, dass es gleiche Anerkennung von dem Recht braucht, und im allgemeinen Kommentar zum Beispiel heißt es, dass es, wenn der Wille des Betroffenen nicht zu ermitteln ist, so muss an die Stelle des Willens eine bestmögliche Interpretation des Willens und der Haltung dieser Person stehen. Man könnte sich schon über die Konvention auch diesen Situationen nähern, indem man sagt, okay, die Person lässt gerade keinen Willen erkennen, aber was ist denn, wie wäre denn der Wille, wenn die Person den Willen erkennen lassen würde? Was sagen die Angehörigen, was sagen die Person sehr gut kennen, was sagen die Freunde, was weiß man über die Person? Wie macht man da weiter, um den Willen der Person zur Geltung zu verhelfen?
Nun haben wir in Baden-Württemberg die Situation, dass die grün-rote Regierung sehr stolz ist auf die Sondergesetze, die sie hier verabschiedet hat in der letzten Legislaturperiode.
Ja, die sind natürlich... der Stolz bezieht sich ja darauf, dass das Gesetz ja mit viel Bürgerbeteiligung zustande gekommen ist. Das stimmt auch. Es war ging ja ein umfangreicher Beratungsprozess mit allen, also mit psychiatrieerfahrenen Angehörigen und den Fachleuten ging ja diesem Gesetz voraus. Insofern auf die Bürgerbeteiligung darf man schon stolz sein. Auf das Ergebnis, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er darauf stolz ist. Ich finde, dass das noch viel zu restriktiv ist, das Gesetz, also dass es der Psychiatrie viel zu viel Macht gibt.
Also wenn ich mich erinnere an die Bürgerbeteiligung, die Psychiatrieerfahrenen waren mit zwei Vertretern eines Verbandes vertreten. Die kritischen Stimmen hat man versucht rauszuhalten. Mit mehr oder weniger feinen Mitteln. Also auch da wurden vor allem die bequemen Bürger gefragt, also vor allem die bequemen Psychiatrie-Erfahrenen.
Das will ich nicht in Abrede stellen.
Also wir haben hier dicke Bretter zu bohren. Das Buch kann ein kleiner Schritt sein, wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann nur von interessierten Fachleuten gelesen. Ich weiß nicht, ob die Leiter verschiedener Großkliniken, die immer noch auf Zwang und Gewalt setzen, sich dieses Buch überhaupt ins Regal stellen.
Doch, glaube ich schon. Das ist ja schon, was ich wahrnehme. Ich glaube, da hat sich tatsächlich was verändert. Also wirklich jeder Klinikleiter, auf den ich treffe, will, dass es weniger Zwangsmaßnahmen gibt. Und jeder sagt, man muss daran was ändern. Also da ist viel Interesse daran. Da hat sich tatsächlich was geändert durch die Urteile vom Verfassungsgericht, durch diese ganze Welle von neuen Gesetzgebungsverfahren, durch die Konvention und also die Diskussion zur Anwendung von Zwang in der Psychiatrie ist in den letzten 5 Jahren anders geworden. Da hätte man natürlich gerne noch viel, noch ganz andere Beiträge, aber es ist anders geworden.
Wenn wir uns die sogenannte psychische Krankheit als soziales Konstrukt ansehen, wenn wir auch sehen, dass es doch weit häufiger Korrelationen zwischen Kindheit, Traumatisierung und ähnlichen Erfahrungen gibt als mit biologischen Faktoren, frage ich mich immer, ist die Medizin, also die Psychiatrie, überhaupt der richtige oder der einzige Ort, um mit Ausnahmeerfahrungen umzugehen?
Ja, genau diese Frage hat sich die Psychiatrie auch gar nicht anders verdient, denn die hat ja die letzten 40 Jahre wirklich so massiv auf Biologie gesetzt, so massiv auf Medikamente, so massiv auf die Klärung von genetischen Ursachen, so dass wirklich nicht nur viel Zeit, 40 Jahre kann man sagen, sind für die psychiatrische Forschung verschwendet worden, viele, viele Milliarden sind verschwendet worden, so dass andere Ansätze wirklich nur so Mauerblümchen-Daseine fristen. Und insofern hat sich die Psychiatrie diese Frage in der Tat verdient, ob sie da eigentlich die sind, die das am besten können. Weil es sind ja durchaus andere, also es ist durchaus Alternative denkbar. Man könnte ja sagen, der ganze Bereich psychischer Erkrankungen gehört gar nicht mehr in Medizin, sondern gehört zum Beispiel in Sozialwesen.
Ich meine, wenn ich mich erinnere, es gibt ja schon Ansätze, die älter sind, Soteria zum Beispiel. Loren Moscher hat sich damals explizit darum gekümmert, keine Fachmenschen für die Begleitung seiner Bewohner zu suchen. Also, und hatte damit Erfolg.
Ja. Ja, es ist eine Vision der Bürgergesellschaft. Das ist das Gegenteil von Exklusion. So. Und da ist die Bürger kümmern sich um Leute, die gerade besonders viel sich kümmern brauchen.
Also das heißt, wir als Gesellschaft sind gefragt, wir sollten unbequemes Verhalten oder unverständliches Erleben nicht mehr an Fachleute abschieben, sondern selber schauen, wie wir bestmöglich damit umgehen.
Das wäre wirklich Inklusion.